Heute beginne ich mit euch eine kleine Predigtreihe. Und diese Predigtreihe trägt die Überschrift Drei Antworten. Das klingt ja erstmal ominös und keiner weiß, was damit gemeint ist. Das ist auch Absicht, aber ich verrate es euch jetzt gerne. Drei Antworten. Es geht nicht um Antworten Gottes für deine Fragen. Es geht jetzt auch nicht darum, dass ich dir irgendwelche Antworten geben kann, sondern es geht um das Gegenteil. Es geht um unsere Antworten, wenn Gott redet in unserem Leben. Was antworten wir eigentlich, wenn Gott in unserem Leben spricht? Wenn Gott uns eine Weisung gibt für unser Leben, was ist unsere Antwort? Ich glaube, alle Christen, die es ernst meinen mit ihrem Glauben, zähle ich euch jetzt einfach mal alle mit dazu, teilen sich ein gemeinsames Gebet. Und dieses Gebet, das ich wirklich jeder Christ, den ich kenne, kennt dieses Gebet. Es ist das Gebet, was in der Bibel auch oft steht, dieser kurze Satz, Herr, weise mir deinen Weg oder einen Weg. Herr, zeig mir, wo es lang geht in meinem Leben. Welche Richtung soll ich einschlagen? Was soll ich tun? Welchen Weg soll ich gehen? Das ist das Gebet, ich würde sagen, von allen Christen tatsächlich. Und wie das so ist, wenn wir eine Bitte haben an Gott und Gott ein Gebet schicken, dann sollten wir immer damit rechnen, dass er es erhört, dass er darauf reagiert. Und wenn wir ihn bitten, Herr, weise mir den Weg, könnte es passieren, dass Gott dir den Weg weist und eine Perspektive schenkt und eine Tür öffnet in deinem Leben. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir beten jahrelang, Herr, zeig mir den Weg, dann geht eine Tür auf und dann sind wir völlig irritiert davon, dass da tatsächlich eine Tür aufgeht und wissen gar nicht so richtig, damit umzugehen. Oft sind diese Türen, führen die auch in Räume unseres Lebens, die wir vielleicht nicht so vor Augen hatten, als wir das gebetet haben. Und es ist, die Gebetserhörung kommt dann doch vielleicht irgendwie anders, als wir das geplant hatten. Aber wie ist unsere Antwort, wenn wir uns schon selbst betrügen müssten, um zu sagen, das war jetzt nicht Gott, der die Tür aufgemacht hat? Was ist, wenn Gott eine Tür aufmacht in deinem Leben? Was ist deine Antwort? Es gibt drei verschiedene Antworten. Ich hatte überlegt, ob ich sage, es gibt drei verschiedene Sorten Christen, aber ich mag dieses Schubladendenken nicht. Also es gibt drei Antworten und ich glaube, wir alle geben an unterschiedlichen Stellen in unserem Leben unterschiedliche Antworten, wenn das passiert. Deswegen hier keine Typenlehre. Du musst dich jetzt nicht einem dieser Typen zuordnen, aber es lässt sich ganz gut an Figuren der Bibel erklären, welche Antwortmöglichkeiten wir haben. Zuerst die ganz offensichtliche Antwortmöglichkeit. Gott öffnet eine Tür in deinem Leben und du sagst, natürlich, weil du total fromm bist. Ja, wenn Gott eine Tür in meinem Leben öffnet, gehe ich dann natürlich sofort durch. Ja? Halleluja, Gott hat gesprochen, ich gehe genau diesen Weg. Das ist der Typ Jesaja. Ja, der Prophet Jesaja, da ist ja die Berufungsgeschichte so, dass Gott da so steht und sich denkt, wen könnte ich denn mal schicken? Und Jesaja steht da und sagt, hier, ich gehe gerne. Also so ein, böse würde man vielleicht sagen, ein Strebergläubiger, ja, der dann sagt so, ja, natürlich gehe ich durch die Tür, wenn Gott eine aufmacht in meinem Leben. Aber das ist ja nicht die einzige Antwortmöglichkeit, wenn das passiert. Es gibt auch die Möglichkeit und Christen, die dann an diese Tür herantreten und da mal durchgucken und sagen, ja, was ich da hinter dieser Tür sehe, ich weiß nicht so richtig, ob Gott sich da womöglich geirrt hat, dass er ausgerechnet mir jetzt diese Tür aufmacht, ob das wirklich richtig ist oder vielleicht habe ich mir das auch eingebildet oder so. Und sie fangen an, daran zu zweifeln, ob das wirklich ein guter Weg ist. Sie fangen an zu diskutieren. Das ist der Typ Mose. Ja, Mose steht vor dem brennenden Dornbusch und Gott spricht zu ihm und sagt, ich hätte die Idee und ich hätte hier so eine Tür für dich. Du sollst das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens herausführen. Und Mose sagt, hast du schon mal meinen Lebenslauf gelesen? Du weißt, was passiert ist in meinem Leben, oder? Und du weißt, wo ich bin gerade im Exil und reden kann ich überhaupt nicht. Wie soll ich ein Volk anführen und so? Also diese Diskussion, die führt Mose ja lange und ausgiebig mit Gott. Das ist auch eine Möglichkeit zu antworten auf offene Türen. Und dann gibt's natürlich noch die andere Möglichkeit. Gott öffnet eine Tür in deinem Leben und du guckst da rein und sagst, ne, auf gar keinen Fall. Und du rennst in die entgegengesetzte Richtung weg. Weit weg von dieser Tür. Bloß nicht dadurch. Das ist der Typ Jona. Die Geschichte vom Propheten Jona, der wegläuft. Und zum Weglaufen gehört auch, sie zu ignorieren. Und so zu tun, als wäre da gar keine Tür offen. Das ist auch eine Art von Weglaufen. Es ist vielleicht das Bereuen, Gott jemals gebeten zu haben, eine Tür zu öffnen. Immer etwas anderes wollen, als das, was Gott für Ideen hat. Typ Jona. Also Jesaja, Mose und Jona als so eine Art Archetypen. Also jetzt nicht wegen der Arche Noah oder so, sondern Archetypen im Sinne von grundlegende Typen von Gläubigen, wie sie reagieren auf Gottes offene Türen. Jesaja, Mose und Jona. Jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, der Einzige, der richtig reagiert, ist Jesaja. Weil der ist fromm, der geht sofort los mit Venen fahren durch diese Tür. Das ist doch wohl die einzige fromme und akzeptable Reaktion auf eine offene Tür Gottes in unserem Leben, oder? Nein. Denn Gott geht seinen Weg auch mit Mose und er geht ihn sogar mit Jona, der wegrennt. Gott kommt mit all diesen Leuten zu seinem Ziel. Das heißt, du bist kein schlechter Christ und kein schlechter Gläubiger, wenn du diskutierst mit Gott oder wenn du davor wegläufst, was er für Ideen hat für dein Leben. Gott kommt mit allen dreien zum Ziel. Es geht hier also nicht um so einen militärischen Gehorsam. Ja, wenn Gott eine Tür öffnet, dann habe ich da durchzugehen, fertig, aus. Darum, es geht nicht um diesen Gehorsam, finde ich sowieso, ist ein Wort, das mir nicht so gefällt, aber es geht vielmehr um einen richtigen, um einen Lebensweg, den Gott mit dir geht und auf dem er zu seinem Ziel kommt mit dir, unabhängig davon, wie du antwortest. Auch wenn du zuerst dagegen ankämpfst, nicht indem er dich zwingt, sondern indem er dein Herz berührt und dich verändert. Man kann das daran erkennen, dass es diesen drei Leuten, Jesaja, Mose und Jona, allen so geht, dass sie auf dem Weg, der eine durch die Tür, der andere in der Diskussion und der dritte beim Wegrennen, auf ihrem Weg erleben sie alle einen tiefen Schmerz. Irgendwann kommen sie an einem tiefen Schmerz ihres Lebens an. Und sie gehen da durch und sie erleben eine große Heilung dieses Schmerzes in ihrem Leben. Und welche Art Schmerz das ist und was für eine Heilung das ist, die die Antwort ist auf diesen Schmerz, das hat was zu tun damit, was für Typen sie sind, ob sie Jesaja-mäßig loslaufen oder Jona-mäßig wegrennen oder Mose-mäßig diskutieren. Ihr Schmerz und ihre Heilung haben etwas damit zu tun. Und darum schauen wir uns in den nächsten Wochen Jesaja, Mose und Jona an und gucken mal, was die Geschichten und die Berufungsgeschichten dieser drei mit uns zu tun haben könnten. Drei mögliche Antworten auf Gottes offene Türen. Und wir fangen an mit Jona. Ja, nein, wir fangen nicht an mit Jesaja, dem Frommen, ja, der ersten Reihe. Der hier, der darf noch ein paar Wochen warten. Wir fangen mit Jona an, dem, der wegrennt. Das ist ja ein sehr besonderes Prophetenbuch. Normalerweise sind Prophetenbücher im Alten Testament Sammlungen, hauptsächlich Sammlungen von Zitaten dieser Propheten. Also ihre Botschaft wird wiedergegeben in diesem Prophetenbuch. Bei Jona ist das ganz anders, denn Jona erzählt das Buch Jona erzählt die Geschichte vom Propheten Jona. Und weniger nur seine Botschaft, die kommt da drin vor, aber es geht um seine Biografie, um seine Geschichte mit Gott. Und diese Geschichte ist halt so knackig, die kann man super erzählen. Deswegen steht sie in jeder Kinderbibel mit dem Wal und so, ne? Das ist halt einfach eine tolle Geschichte. Die kann man super erzählen, deswegen ist sie auch so bekannt und die meisten kennen sie. Ich fasse sie trotzdem mal kurz zusammen. Die offene Tür im Leben von Jona ist, dass Gott ihm sagt, du, ich hätte die Idee, dass du nach Ninive gehst, eine Stadt voller Sünde, und du erzählst denen, dass ich die Stadt vernichten werde. Also du wirst Weltuntergangsprophet. Und Jona ist, glaube ich, nicht der Einzige, der da sagt, bitte was? Das habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich um eine Berufung gebeten habe, Weltuntergangsprophet zu werden. Nein, danke. Und wir wissen es, er rennt weg. Er versucht, so weit wegzurennen wie möglich. Er will nach Tarschisch fliehen und er bucht sich auf einem Schiff ein. Und das Schiff legt ab, möglichst weit weg von der offenen Tür in seinem Leben. Es kommt ein Sturm auf und die Leute überlegen, die Götter sind uns böse und wir müssen einen, der hier das Problem ist, identifizieren und über Bord schmeißen. Und das trifft Jona natürlich und er wird über Bord geworfen, der Sturm legt sich, der Wal verschluckt ihn und spuckt ihn am Strand wieder aus, Richtung seiner offenen Tür. Und irgendwann sagt Jona, okay, dann mache ich es halt. Und das klingt irgendwie brutal von Gott, oder? Ist es vielleicht doch Zwang, wenn Gott Stürme schickt und Walfische die Menschen verschlucken und wieder dahin zurückbringen, wo sie eigentlich hingehören? Ist es nicht irgendwie brutal von Gott? Ist es nicht doch Zwang? Man könnte das auch so sehen, dass Gott alles, Himmel und Erde, in Bewegung setzt, Stürme schickt und Fische schickt, um Jona auf einen guten Weg in seinem Leben zu bringen. Auch wenn Jona der Überzeugung ist, dass das kein guter Weg ist. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott nachhakt. Ich bin dankbar dafür, dass Gott auch mal was in Bewegung setzt und auch mal Druck macht, um uns zu erinnern, was der richtige Weg in unserem Leben ist. Weil ohne dieses Nachhaken Gottes stünde ich heute nicht hier. Würde jeder, der einmal Nein sagt, würde Gott sagen, gut, dann halt nicht, ich suche mir jemand anders und tschüss. Aber Gott hakt nach, Gott geht nach, Gott erinnert Jona daran, nee, ich möchte, dass du das machst. Und es wird etwas Gutes dabei rumkommen. Und, wie die meisten von uns wissen, Jona geht nach Ninive, Jona predigt den Weltuntergang und zu aller Überraschung sagen die Menschen in Ninive, er hat recht, es stimmt. Und der König sagt, wir müssen alle Reue machen und wir müssen alle umkehren von unseren schlechten Wegen, damit Gott uns rettet. Und Gott ändert seinen Plan. Gott ändert seinen Plan mit Ninive und er schickt keinen großen Weltuntergang. Er wirft diese Stadt nicht weg. Und Jona, spätestens da wird Jona sauer. Er ist wütend und er begegnet seinem tiefen Schmerz. Und der tiefe Schmerz von Jona ist, dass Gott unzuverlässig ist. Gott hat ihn geschickt mit einer Botschaft und er hat ihn nicht in Ruhe gelassen und er hat alles daran gesetzt, dass Jona diesen Weg geht und diese Botschaft verkündet und dann stimmt's am Ende nicht. Gott sagt, komm auf diesen Weg, ich hab einen Plan für dein Leben und dann lassen wir uns drauf ein und sagt er, ach nee, doch nicht. Ja? Das ist ein tiefer Schmerz bei Jona, ein tiefer Schmerz. Seine Berufung läuft ins Leere. Jona steht da wie ein Idiot, wie irgendwelche Typen, die in der Innenstadt stehen und sagen, das Ende ist nah oder so und dann dauert es doch noch tausende von Jahren. Jona steht da wie ein Depp und es bestätigt ihn doch darin, dass er am Anfang weggelaufen ist, oder? Das ist doch die Bestätigung, dass er sagt, ich habe es doch die ganze Zeit gesagt, dass ich das nicht machen will. Es bestätigt ihn darin, dass es richtig war, wegzulaufen. Das ist der tiefe Schmerz von Jona. Und dann passiert Folgendes, und das möchte ich euch vorlesen. Es sind die letzten Verse im kurzen Jona-Buch. Was dann passiert mit Jona? Jona 4, Verse 5 bis 11. Jona verließ die Stadt. Er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in ihren Schatten und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Die wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich sehr über den Rizinus. Am Morgen aber, bevor die Sonne aufging, schickte Gott einen Wurm. Der biss die Wurzeln durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte er sich den Tod und sagte, ich will lieber tot sein als weiterleben. Gott aber fragte Jona, hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Er antwortete, ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Da sagte der Herr, die Rizinuspflanze tut dir leid. Doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen, sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Dieser Satz bildet das Ende des Jona-Buchs. Mehr kommt nicht mehr. Wir erfahren keine Reaktion von Jona mehr, sollte es mir da nicht leid tun? Das ist der finale Satz. Das ist das, worum es im Jona-Buch geht. Sollte es Gott nicht leid tun? Gott hat Mitleid. Und Gott ist gnädig. Und darum geht's im Jona-Buch. Darum ging es die ganze Zeit bei seiner Berufung. Um nichts anderes. Die große Heilung im Leben von Jona ist, dass Gott Jona zeigt, was Gnade bedeutet. Nämlich, dass Gott aus Liebe zu uns seine Pläne ändert. Gott ändert seine heiligen, großen, göttlichen Pläne, weil er uns liebt. Das soll Jona lernen. Und da ist dieser Rizinus, diese Pflanze, die wächst, Schatten spendet und dann wieder verdorrt. Und natürlich ist das ein Ärgernis. Es ist ein Ärgernis nicht, weil ein armer Rizinusbaum gestorben ist. Das Ärgernis ist, dass dieser Rizinusbaum einen Sinn hatte. Er hatte einen Zweck zu erfüllen. Er hatte eine Aufgabe, nämlich Schatten zu spenden. Und dann ist er vom Wurm gebissen und spendet keinen Schatten mehr. Was soll das? Das ist ein Ärgernis. Er ist nicht mehr für das gut, wofür er gedacht ist. Und für mich ist dieser Rizinusbaum ein Bild Gottes für die Schöpfung. Für uns Mensch, für die Menschheit, für alles, was ist. Gott hat einen Sinn in alles gelegt. Und er hat einen Sinn in uns gelegt, in dein Leben gelegt. Und er hat auch einen Zweck für uns. Er weiß einen Ort, an dem wir gut sind, wie wir sind, an dem es funktioniert, an dem wir eine Bereicherung sind für die Schöpfung. Aber wir sind wie vom Wurm gebissen und wir verdorren und wir verfehlen diesen Sinn. Und es kommt alles anders, als Gott es geplant hat. Gott hat doch diese Welt nicht so geplant, dass wir Kriege gegeneinander führen, dass so viel Brutalität herrscht und dass so viel Entfremdung ist, dass so viel Beziehungen in die Brüche gehen. Das ist ja nicht Gottes Plan gewesen für diese Welt, als er sich gedacht hat, ich mache jetzt mal einen Planeten, wie mache ich den? Och, ein bisschen Krieg wäre nicht schlecht. Das sind doch nicht Gottes Gedanken. Es sind wir, die verdorren und die wie vom Wurm gebissen sind. Es ist so viel kaputt gegangen. Und das Alte Testament erzählt uns eine Option, wie Gott damit umgehen kann. Nämlich Arche Noah sintflutmäßig. Alle einen Kopf kürzer machen und von vorne anfangen. Das würde gehen. Weil die Schöpfung verdorben ist. Und was verdorben ist, wirfst du weg, besorgst was Neues. Aber Gott hat sich dagegen entschieden, diesen Schritt zu gehen, sondern er ändert seine Pläne, seine großen, heiligen, göttlichen Pläne. Er ändert sie, weil er uns liebt und das ist Gnade. Warum hat Gott also am Anfang dieser Geschichte Jona diese Tür geöffnet? Warum ausgerechnet Jona? Ja, weil er jemanden brauchte, der nach Ninive geht, um Untergang zu verkünden? Ja, irgendwie schon, das war ja nötig, damit Ninive umkehrt und die Rettung in Gang kommt sozusagen. Aber er hätte natürlich auch jemand anders nehmen können. Als Jona sagte, auf keinen Fall, und auf dem Schiff saß nach Tarschisch, hätte Gott ja sagen können, okay, ich nehme hier jemand anders. Ja, es gibt ja genug Leute, die sagen, ja, ich bin gerne Weltuntergangsprophet, schick mich da mal hin, ich erzähle denen was. Aber er will Jona. Warum will er unbedingt Jona? Ich glaube, es ging Gott bei dieser offenen Tür in Jonas Leben nie darum, dass Jona Untergangsprophet wird. Es ging ihm um was viel Wichtigeres. Es ging ihm darum, dass Jona Gottes Gnade kennenlernen sollte. Jona sollte Gottes Gnade kennenlernen. Und dabei wird als Kirsche auf der Torte noch eine Stadt mit 120.000 Menschen gerettet. Aber es ging die ganze Zeit darum, dass Jona Gottes Gnade kennenlernen sollte. Und das war am Anfang nicht absehbar. Als diese Tür aufging in Jonas Leben und er da durchguckte, da war von Gnade nichts zu sehen. Da war ein Gott zu sehen, der eine Stadt ausrotten will und du sollst das verkünden. Da war nichts von Gottes Gnade zu sehen hinter dieser Tür. Aber es war das, worum es die ganze Zeit ging. Jona sieht einen Job, den er machen soll. Und Gott sieht das Herz von Jona, was er verändern will. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir damals angefangen haben, Theologie zu studieren. Ein ganzer Haufen Leute in einem Semester, alle Berufsziel Pastorin oder Pastor. Ja? Alle mit einer großen Berufungsgeschichte. Und die einen hatten so Berufungsgeschichten, wo Gott im Laufe der Jahre und Jahrzehnte an ihnen rumgeschraubt hat und es irgendwie dann dahin kam. Und andere hatten sowas, so Erlebnisse mit dem Blitz vom Himmel, so Paulus-Damaskus-Erlebnisse, so jetzt studierst du Theologie und so. Es waren ganz unterschiedliche Geschichten und wir haben ein ganzes Semester damit zugebracht, sie uns immer gegenseitig zu erzählen als Studenten. Das war halt das Thema da bei uns. Und wir haben uns erzählt, ich bin berufen. Ja, wie hat Gott mich denn berufen? Und es war immer im Mittelpunkt, dass wir Pastorinnen und Pastoren werden wollten und sollten. Es war der Job immer irgendwie im Mittelpunkt. Es war die Aufgabe im Mittelpunkt. Und ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass es nie darum ging, einen Job zu machen. Dass es nie darum ging, einen Beruf zu ergreifen. Dass es nie darum ging, mich vor eine Gemeinde zu stellen und zu predigen, wie ich das jetzt gerade tue. Das könnten auch 1000 andere. Und viele von denen viel besser. Keine Ahnung. Es ging Gott die ganze Zeit nicht darum, dass ich einen Job mache. Es ging ihm darum, dass ich seine Gnade entdecke. Dass ich seine Gnade entdecke. Und darum glaube ich auch nicht, dass nur ein Teil von allen Christen berufen ist. Natürlich sind wir nicht alle berufen zum Predigen oder Pastor oder Pastorin zu sein. Aber Berufung ist nicht was für eine Minderheit, sondern Gott beruft jeden. Er macht im Leben von jedem Christen mindestens eine Tür auf und sagt, ich habe was für dich. Und wenn du durch die Tür guckst, sagst du vielleicht, ne. Oder du diskutierst oder sonst was. Aber vertrau mir, Gott macht diese Tür in deinem Leben auf, damit du seine Gnade kennenlernst. Am Ende dieses Weges lernst du seine Gnade kennen. Und vielleicht läufst du gerade ja einer Weisung Gottes in deinem Leben weg. Vielleicht läufst du schon seit Jahren oder Jahrzehnten vor dieser offenen Tür weg oder du ignorierst sie, hast dir Scheuklappen ins Gesicht geschraubt, damit du bloß nicht sehen musst, dass da diese offene Tür ist, weil das, was dahinter ist, gefällt dir nicht. Vielleicht bist du auf der Flucht. Vielleicht sitzt du auf deinem Schiff. Vielleicht hast du schon so viel Unheil erlebt, dass du den Eindruck hast, ich bin hier in diesem Walbauch und alles ist dunkel um mich herum. Lass den Gedanken zu, dass Gottes Weg für dich größer ist als dieser erste Schritt hinter dieser Tür. Dass das, was du da siehst hinter dieser Tür, nicht Gottes ganzer Plan für dich ist. Und dass es nicht darum geht, dass du einen Job machst, sondern dass du ihn kennenlernst, wie er wirklich ist. Und ja, der Weg Gottes geht durch einen tiefen Schmerz. Auf dem Weg Gottes, wenn wir durch diese Tür gehen, kommen wir irgendwann in Kontakt mit unserem tiefen Schmerz in unserem Leben. Und das macht Gott nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns zu heilen, weil wer durch diesen Schmerz geht, empfängt anschließend Gottes Heilung. Und es war sogar bei Jesus so. Jesus sündlos, Gottes Sohn, Gott selbst in Menschenperson. Auch er musste durch den tiefsten Schmerz, um Heilung zu erleben. Sogar bei Jesus. Und ohne die Konfrontation mit unserem Schmerz keine Heilung. Und das gehört zu diesem Weg dazu. Es war bei Jona so und wir werden noch sehen, es war bei Mose und bei Jesaja auch so. Und bei jedem anderen, der sich irgendwann, früher oder später entschließt, ich gehe durch diese Tür. Es mag dabei so aussehen, dass Gott dich nur als Erfüllungsgehilfen für irgendeine vielleicht unangenehme Aufgabe braucht. In Wahrheit will er dir seine unergründliche Gnade zeigen. Du sollst sie kennenlernen. Nicht nur hier, das lernen wir ja schon, wenn wir christlich aufwachsen, saugen wir das mit der Muttermilch auf, das da oben, dass wir uns mit Gnade beschäftigen. Aber es soll hierhin. Es soll dich wirklich erreichen, es soll dich ausfüllen. Und dabei, darum geht es bei Berufung und nicht um einen Job. Berufung bedeutet, dass wir einen Kreuzweg gehen. Jetzt fängt bald die Passionszeit an. Wir gehen auf das Leiden Jesu zu. Und da gibt es diese Kreuzwege, wo wir nachvollziehen, einen Weg gehen, wo wir nachvollziehen, den Weg, den Jesus gegangen ist. Und es ist ein Weg durch Schmerz. Aber es ist ein Weg in die Heilung. Wenn Gott also eine Tür aufmacht in deinem Leben, dann führt sie zu etwas Gutem. Egal, wie es hinter dieser Tür aussieht. Es führt zu etwas Gutem. Und deswegen möchte ich dir heute Mut machen, falls du auf der Flucht bist, deine Flucht zu überdenken, von deiner Flucht umzukehren, dich vielleicht an den Strand spucken zu lassen von einem großen Walfisch, dich darauf einzulassen, dich zu wagen, durch diese Tür zu gehen. Gott wird dir einen Weg zeigen und es wird ein guter Weg sein. Durch Schmerz zur Heilung in Gottes Arme der Gnade. Amen.